Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Heute habe ich euch eine Frau aus der Antike mitgebracht, nämlich Olympias. Sie war eine der mächtigsten Frauen der Antike. Sie trug nie offiziell den Titel Königin, aber sie benahm sich wie eine. Olympias von Epirus oder einfach nur Olympias ist eine der bekanntesten Frauen der Antike und wird oft durch ihren Sohn definiert, den Makedonier Alexander der Große. Sie war eine Strategin und eine machtbewusste Frau und schon von den antiken Geschichtsschreibern, denen mächtige Frauen ziemlich suspekt waren, ist sie als machtsüchtiger Drache verewigt worden. Die meisten Quellen werfen deshalb kein positives Licht auf Olympias und sie ist auch durchaus keine, ja, nur positive Person. Das Stereotyp der allmächtigen, kontrollierenden und mordenden Mutter wird auch in Historienfilmen wie Alexander von Hollywood-Regisseur Oliver Stone bis heute immer weiter fortgeschrieben. Olympias hat in der Tat großen Einfluss auf ihren Sohn Alexander ausgeübt und sie ging auch unerbittlich und brutal gegen KonkurrentInnen vor. Aber während gerade solches Verhalten bei Männern der Antike als normal gilt und von den Chronisten als mutig, furchtlos oder gar heldenhaft gelobt wurde, hat sich für Olympias das Image einer durch und durch durchtriebenen, schlechten Frau festgesetzt. Um Olympias ranken sich wirklich faszinierende Erzählungen, Mythen und natürlich auch zahlreiche dieser negativen Überlieferungen und denen spüren wir jetzt mal nach. Uns begegnen heute übrigens zahlreiche griechische Namen und ich tue mein Bestes, um sie gut auszusprechen. Wenn ich mich hin und wieder etwas vertue, dann bitte ich alle griechisch sprechenden ZuhörerInnen schon mal um Entschuldigung. Ich tue aber mein Bestes. Also Olympias wurde um 375 vor Christus in Epirus als Tochter des Königs Neoptolemus dem I. geboren. Der regierte zwischen 370 und 360 vor Christus über Epirus. Epirus war ein kleines Königreich am Ionischen Meer im Nordwesten Griechenlands. Heute liegt das Gebiet zum Teil in Griechenland und zum Teil in Albanien. Epirus wird zu der Zeit eigentlich auch noch als Molossia bezeichnet. Aber der Einfachheit halber bleiben wir mal bei Epirus, damit wir nicht völlig durcheinander kommen. Olympias Familie beanspruchte für sich die Abstammung von Achilles und von Helena von Troja. Olympias wuchs also wahrscheinlich mit einem recht starken Bewusstsein für eine sehr stolze Abstammung auf. Übrigens hieß sie auch nicht von Geburt an Olympias. Ihr Geburtsname lautete Polyxena. Sie wuchs in einer Welt auf, die von politischen Allianzen und Machtkämpfen geprägt war. Und als ihr Vater starb, übernahm ihr Onkel die Macht. Und der stimmte 357 vor Christus der Hochzeit zwischen Polyxena und König Philipp II. Von Makedonien zu. Philipp II. Hatte Makedonien während seiner Herrschaft zur Vormacht in Griechenland aufgebaut und sollte das nach der Hochzeit mit Polyxena auch noch weiter tun. Und das fiel in eine Zeit, in der die Griechen lange auf das Volk der Makedonier herabgeschaut hatten und die sich nun also eine neue Stellung innerhalb dieser griechischen Macht eroberten und erkämpften. Es existiert die Erzählung, dass sich Philipp II. Und die spätere Olympias bei einem Mysterienkult auf der Insel Samothrake trafen und dass sich der noch junge Philipp sofort in sie verliebte. HistorikerInnen weisen aber darauf hin, dass Philipp II. Eine strategische Ehe einging. Sein Modus operandi war nämlich, nach Eroberungen oder eben für politische Allianzen, um die eigene Macht zu stärken, Ehen einzugehen. Und so hat er durch die Ehe mit der Nichte des Königs von Epirus sehr wahrscheinlich die Allianz mit ihrem Heimatland festigen wollen. Und das war auch durchaus nicht das erste Mal, dass der König so heiratete. Er hatte nämlich 7 Ehefrauen. Und zum Zeitpunkt der Ehe änderte Polyxena ihren Namen dann zu Myrtale. Aber auch diesen Namen sollte sie nicht sehr lang behalten. Die junge Frau wurde schnell zu einer der mächtigsten Frauen am makedonischen Hof. Und sie brachte 2 Kinder zur Welt. Im Jahr nach der Hochzeit, 356 vor Christus, wurde der Thronfolger geboren, der auf den Namen Alexander getauft wurde. Die Nachricht seiner Geburt soll Philipp II. An dem Tag erreicht haben, an dem sein Pferd bei den Olympischen Spielen der Antike einen Sieg errang. Und zu Ehren dieses Tages soll seine Frau dann den Namen Olympias angenommen haben, unter dem sie heute bekannt ist. Es gibt auch eine Geschichte zu Olympias Empfängnis von Alexander. In der Nacht, als er gezeugt wurde, soll sie einen Traum gehabt haben, in dem ihr Uterus von einem Blitz getroffen wurde. Philipp II. Soll wiederum einen Traum gehabt haben, in dem er Olympias Uterus mit einem Siegel versah, auf dem das Abbild eines Löwen zu sehen war. Die antiken Chronisten machen mit dieser Erzählung also schon klar, dass Alexander außergewöhnlich war, ein besonderes Kind. Und Olympias soll Alexander zum Beispiel auch erzählt haben, dass er der Sohn des Gottes Zeus war. Das könnte auch ein Versuch gewesen sein, um ihren Sohn zu großen Taten anzuspornen, zu ermutigen und ihm dabei zu helfen, sich nicht von seinem überaus erfolgreichen Vater einschüchtern zu lassen. In jedem Fall bekommt Alexander bei Hof eine besondere Behandlung, denn als einziges Kind am makedonischen Hof wird er vom griechischen Universalgelehrten Aristoteles unterrichtet. Ein oder zwei Jahre nach der Geburt von Alexander gebar Olympias übrigens auch noch eine Tochter namens Kleopatra. Allerdings ist das nicht die Kleopatra, an die wir bei dem Namen jetzt sofort als erstes denken. Aber das nur als Randbemerkung. Insbesondere mit Alexander soll Olympias ein sehr enges Verhältnis gehabt haben. Und vielleicht gilt es auch für die Mutter-Tochter-Beziehung zwischen ihr und Kleopatra. Aber über Kleopatra ist eben etwas weniger geschrieben worden. Und deshalb lässt sich das nicht mit ganz so viel Gewissheit sagen, ob die Beziehung der beiden genauso eng war. Es gibt eine Besonderheit im Leben Olympias, die immer wieder dazu verwendet wird, um sie eben auch wirklich als durchtriebene Frau darzustellen. Olympias hielt sich Schlangen und hatte Schlangen als Teil von religiösen Ritualen. Das wurde schon von den antiken Chronisten hervorgehoben und hat sich seitdem in der Kultur immer weiter verselbstständigt, weil es natürlich auch wunderbar zum Image einer hintertriebenen, hinterlistigen Frau passt. Uns sind Schlangen meistens ziemlich unheimlich und wir können, die wenigsten von uns können verstehen, warum man sich mit Schlangen um den Hals oder überhaupt mit Schlangen umgeben möchte. Und Olympias soll sogar mit Schlangen im Bett geschlafen haben und soll auch ihren Sohn Alexander mit Schlangen quasi zum Spielen allein gelassen haben. Nun gab es im griechischen Reich verschiedene religiöse Rituale und Kulte, die verfolgt wurden. Wenn Olympias sich Schlangen hielt, dann hing sie dem Dionysos-Kult an. Damit wurde der Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase verehrt. Die Rituale zu Ehren des Gottes Dionysos, die kann man wohl als ausschweifend bezeichnen, aber Olympias war eben nicht die einzige, die diesem Kult anhing. Und erst wenn man sie ohne diesen Kontext betrachtet, dann wird ihr Umgang mit Schlangen zu einer seltsamen Erscheinung, auf die sich dann natürlich auch alles Mögliche projizieren lässt. Aber zurück zum royalen Alltag. Am makedonischen Hof herrschte Konkurrenz unter den Ehefrauen des Polygamen Philipp II. Der ging ja, wie bereits erwähnt, Ehen ein, um politische Allianzen zu stärken. Und damit entstand natürlich ein Konflikt, denn wenn mehrere Frauen jeweils Söhne zur Welt brachten, dann stand natürlich die Frage im Raum, wer von diesen Söhnen der Thronfolger werden würde. Olympias schafft es aber, sich in dieser Hierarchie von Philipps Frauen schnell als wichtigste Frau zu etablieren. Und die Chronisten behaupten, dass sie dafür extreme Maßnahmen ergriff. Sie soll nämlich Alexanders Halbbruder Arideos, einen potenziellen Rivalen für den Thron, durch den Einsatz von Drogen noch im Kindesalter so geschädigt haben, dass er geistig beeinträchtigt blieb. Das passt natürlich sehr gut in das Schema, dass sie ehrgeizig jede Konkurrenz für ihren Sohn aus dem Weg räumte. Wirklich problematisch wurde es, als Philipp II. Erneut heiratete. Diesmal eine gebürtige Makedonin, die verwirrenderweise auch Kleopatra heißt. Bei der Hochzeit kommt es zum Eklat. Der Onkel der Braut soll beim Bankett nämlich laut geprahlt haben, dass Philipp dann mit seiner makedonischen Frau auch endlich einen legitimen Thronfolger bekommen würde. Und das war natürlich eine klare Ablehnung von Olympias, die ja nicht aus Makedonien, sondern aus Epirus stammte und mit diesen Worten eben als Fremde abgelehnt wurde. Und gleichzeitig wurde Alexander damit auch als Bastard gebrandmarkt. Die Situation eskalierte beim Bankett und sowohl Olympias als auch Alexander fühlten sich düpiert. Der junge Mann war so außer sich, dass es zwischen ihm und seinem Vater sogar beinahe zur Prügelei kam, aber Philipp II. War zu betrunken, um wirklich gegen seinen Sohn vorzugehen. Nichtsdestotrotz, die Familienbande waren ziemlich zerrüttet. Alexander verhöhnte seinen Vater und ging nach diesem Vorfall mit seiner Mutter Olympias ins Exil nach Epirus. In Epirus versuchte Olympias ihre Stellung wieder zu stärken und mischte jetzt selbst im Kampf um die Macht in Makedonien mit. Sie versuchte nämlich Allianzen zu schmieden. Konkret versuchte sie ihren jüngeren Bruder, der mittlerweile zum König von Epirus aufgestiegen war, dazu zu überreden, sich gegen Philipp II. Zu wenden und gegen Philipp II. Zu kämpfen. Ihr Ziel war, dass sie dann ihren Sohn Alexander als neuen König von Makedonien einsetzen könnte. Olympias Bruder musste also abwägen, ob er gegenüber dem makedonischen König Philipp II. Oder gegenüber seiner Schwester Olympias loyal sein wollte. Und Olympias Vorhaben scheiterte, denn Philipp II. Handelte mit Olympias Bruder stattdessen eine weitere politisch dienliche Ehe aus. Die beiden vereinbarten nämlich, dass Olympias Bruder jetzt Philipps Tochter Kleopatra heiraten würde. Wenn man das in den Chroniken liest, dann wurde Olympias wohl nicht einmal um ihre Meinung gefragt bei dieser Entwicklung, also ob sie damit einverstanden war, dass ihre Tochter Kleopatra verheiratet werden würde, noch dazu mit ihrem Bruder. Im Kampf um die Macht hatte Philipp II. Eindeutig einen cleveren Schachzug gegen seine eigene Frau gelandet und sie taktisch eigentlich ausmanövriert. Und das war sicherlich schon ein großer Anlass zur Wut für Olympias. Die Ehe zwischen ihrer Tochter Kleopatra und ihrem Bruder, dem König von Epirus, die bedeutete nämlich auch, dass Philipp sie als Bindeglied zwischen den Königreichen Makedonien und Epirus nicht mehr brauchte. Er hatte ja jetzt eine neue Ehe eingefädelt, die genau die gleiche Allianz stärken würde. Und deswegen hatte er Olympias also quasi ins Aus manövriert. Und Olympias war daran durch ihr eigenes Zutun schon in gewisser Weise auch mitschuldig. Und als machtbewusste Frau, die die Stellung ihres Sohnes sichern wollte, muss sie das richtig gewurmt und richtig wütend gemacht haben. Und deshalb gilt sie auch als eine der Hauptverdächtigen bei dem Verbrechen, das jetzt folgt. Die Hochzeit von Kleopatra und ihrem Onkel wird im Jahr 336 vor Christus groß zelebriert. Dabei marschiert Philipp ganz in Weiß gekleidet und von seinen Leibwächtern ungeschützt in das Amphitheater ein, in dem die Hochzeit gefeiert werden soll. Nachdem ich jetzt gerade ungeschützt schon so betont habe, könnt ihr euch vorstellen, was jetzt folgt. Während er einmarschiert, löst sich eine Gestalt aus dem Festzug, rennt auf den König zu und stößt ihm mehrmals einen Dolch in den Leib. Philipp II., der mächtige König von Makedonien, bricht noch auf der Stelle tot zusammen. Der Mörder ist ein Mann namens Pausanias, der zur königlichen Leibgarde gehörte. Zur Frage nach dem Motiv gibt es zwei Theorien. Pausanias soll, was damals nicht unüblich war, ein Verhältnis mit Philipp gehabt haben. Und weil Philipp aber auch Beziehungen mit anderen Männern unterhielt, soll er eifersüchtig gewesen sein. Außerdem soll Pausanias durch einen angeheirateten Verwandten des Königs sexuelle Gewalt erfahren haben. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass dieser angeheiratete Verwandte der Vater von Philipps neuer Frau Kleopatra gewesen sein soll. Aber ich will euch auch nicht zu sehr mit den vielen Namen verwirren. Jedenfalls soll sich Philipp gleichgültig gezeigt haben, dass Pausanias sexuelle Gewalt widerfahren war. Und deshalb soll der also mörderische Rache an Philipp geübt haben. Das ist Theorie Nummer 1. Die zweite Theorie blickt auf das familiäre Zerwürfnis zwischen Philipp, seiner Frau Olympias und seinem Sohn Alexander. Wenn Olympias schon nicht davor zurückschreckte, ihren Bruder zum Krieg gegen ihren Ehemann anzustacheln, dann trauten ihr die antiken Geschichtsschreiber eben auch zu, in den Mord an ihren Ehemann verwickelt zu sein. Und das klingt auch sicherlich nicht ganz unplausibel, aber klare Beweise finden sich für diese These eben nicht. Philipps Mörder Pausanias wurde noch auf der Flucht vom Tatort von den Leibwächtern des Königs ermordet. Der konnte also zur Aufklärung der Tat nicht mehr beitragen. Und Olympias machte sich auch noch zusätzlich verdächtig, weil sie den Mörder nach dessen Tod geehrt haben soll. Klar ist, dass Alexander nach dem Tod seines Vaters den Thron bestieg. Olympias Hoffnung für ihren Sohn hatte sich also erfüllt. Alexander lässt jetzt unmittelbar danach alle potenziellen männlichen Konkurrenten brutal aus dem Weg räumen, darunter auch den Vater seiner Stiefmutter Kleopatra. Und auch Olympia sicherte jetzt durch eine Gewalttat den Thronanspruch ihres Sohnes. Sie ließ nämlich Philipps Witwe Kleopatra und deren Tochter ermorden. Also der Sohn räumt den männlichen Verwandten aus dem Weg und seine Mutter schaltet die einzige Konkurrentin und ihren Nachwuchs aus. Alexander brach 334 vor Christus zum Perserfeldzug auf und er brauchte in dieser Zeit natürlich jemanden, der in Makedonien die Geschäfte für ihn führte. Aber dafür setzte er jetzt nicht seine Mutter ein, sondern einen gealterten Feldherren, Antipater. Olympias und Antipater hatten ziemlich wenig Sympathie füreinander übrig und während Alexander jetzt auf seinem Feldzug war, bekam er ständig Briefe von beiden, in denen sie sich bitterlich über die oder den jeweils anderen beschwerten. Olympias zog sich schließlich ein weiteres Mal in ihre Heimat Epirus zurück, weil sie offenbar so die Nase voll hatte und dort lebte sie mit ihrer mittlerweile verwitweten Tochter Kleopatra und mit deren Kindern. Ihre Tochter Kleopatra war nämlich verwitwet, als Olympias Bruder, der König von Epirus, bei einem Feldzug in Italien starb. Damit ging die Macht in Epirus im Jahr 330 vor Christus auf einen Cousin von Olympia namens Aiakides über. Weil der aber noch minderjährig war, wurde Olympias jetzt zu seinem Vormund. Ihr Rückzug nach Epirus war also eigentlich genau zur richtigen Zeit erfolgt, denn sie hatte jetzt das Sagen in ihrem Heimatland. Und in Epirus war es auch tatsächlich überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Frauen an der Macht waren. Sie holt sich jetzt ihre Tochter Kleopatra zur Seite und dass die beiden als Machthabende in der Region auch anerkannt und akzeptiert sind, das lässt sich auch an einer alten Inschrift ablesen, in der Olympias und Kleopatra namentlich genannt werden. Diese Inschrift dokumentiert nämlich, dass die beiden während einer Hungersnot mit Getreide aus Kyrene beliefert wurden, einem nordafrikanischen Stadtstaat, den Alexander erobert hatte. Und während die beiden also über Epirus herrschen, behauptet sich Alexander auf dem Balkan gegen die rebellierenden Thraker und die Illyrer. Er bringt die rebellierenden Griechen zur Raison und er zieht erfolgreich gegen den Perserkönig Dareios III. Ins Feld und dehnt sein Reich bis nach Ägypten und Indien aus. In den 11 Jahren, in denen Alexander der Große seine Eroberungsfeldzüge führt, bleiben Olympias und er in engem brieflichem Kontakt. Und 323 vor Christus erreicht Olympias dann aber die erschütternde Nachricht, dass ihr Sohn im Alter von nur 32 Jahren gestorben ist. Nach einer Feier ist er an Fieber erkrankt, das ihn dann dahingerafft haben soll. Er soll aber auch ein heftiger Trinker gewesen sein, deswegen glauben HistorikerInnen heute, dass das auch zu seinem frühen Tod zumindest beigetragen haben könnte. Olympias aber soll an eine ganz andere Todesursache geglaubt haben, nämlich an Giftmord. Dieses Gerücht kursierte gerade in der Antike ja auch sehr häufig und dass sie an diese Theorie glaubte, das sollte noch ziemlich verhängnisvoll werden. Unmittelbar nach dem Tod Alexanders musste Olympias aber zunächst einmal ihre Macht sichern. Denn mit Alexanders Tod war sie als Mutter des verstorbenen Königs in Makedonien politisch eigentlich unwichtig. Um ihre Position in Makedonien also zu sichern, versuchte Olympias jetzt, ihre Tochter Kleopatra neu zu verheiraten. Und zwar mit einem Feldherrn von Alexander. Der Versuch blieb aber erfolglos, denn es gab mehrere Heiratskandidaten und die starben aber einer nach dem anderen im Feld. Um sich jetzt auch vor tödlichen Intrigen zu schützen, organisierte sich Olympias außerdem eine Leibgarde. Nach dem Tod Alexanders brach wirklich schnell ein Kampf um die Macht in Makedonien aus. Es gab eben mehrere Feldherren des verstorbenen Königs, die jetzt miteinander um die Macht rangen. Und diese Phase wird von HistorikerInnen als Diadochenkriege bezeichnet. Olympias war mittendrin in diesem Machtkampf, aber auch eine weitere weibliche Angehörige des Clans, nämlich die Enkelin von Philipp II., Adea. Wenn ihr euch erinnert, dass Philipp II. Einen Sohn neben Alexander hatte, den Olympias ja angeblich mit Drogen geschädigt hatte, der hieß Arrhidaios. Der war nach Alexanders Tod offiziell zum König erklärt worden. Außerdem hatte Alexander einen minderjährigen Sohn gezeugt. Tatsächlich kam der Sohn erst kurz nach Alexanders Tod zur Welt, wurde auch Alexander getauft. Leider, das macht es für uns umso verwirrender. Alexanders minderjähriger Sohn wurde zum Mitregenten erklärt. Das heißt, de facto regierten jetzt Alexanders Halbbruder Arrhidaios und sein minderjähriger Sohn Alexander. Der eine ist minderjährig, der andere soll geistig beeinträchtigt gewesen sein. Das heißt, beide wurden eigentlich, waren Marionetten und insbesondere Alexanders Halbbruder Arrhidaios wurde zum Spielball anderer Strippenzieher. Philipps Enkelin Adea heiratet jetzt Arrhidaios und nennt sich fortan Eurydike. Durch die Ehe mit einem geistig beeinträchtigten König konnte sie offenbar ziemlich schnell viel Macht an sich reißen und dann auch ausüben. Wir treffen also eine zweite mächtige Frau bei den Makedonen und auch sie macht sich schnell Feinde. Einer ihrer Gegner ist ein Feldherr namens Polyperchon. Der wollte Eurydike loswerden und wandte sich deshalb jetzt an die andere mächtige Frau seiner Zeit, nämlich an Olympias. Er bat Olympias aus Epirus nach Makedonien zurückzukehren. Eurydike verbündet sich ihrerseits mit Kassander. Das ist der Sohn von Antipater. Wenn ihr euch erinnert, Antipater war der alte Feldherr, der in Alexanders Abwesenheit Makedonien regiert hatte und mit dem Olympias eine gegenseitige Antipathie pflegte. Kassander ist also der Sohn von Antipater und die Feindschaft zwischen Olympias und Kassander, die war noch intensiver als die zwischen ihr und Antipater. Denn Olympias hatte Antipaters Familie in Verdacht, ihren Sohn vergiftet zu haben. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass Eurydike, die ich ja gerade als Enkelin von Philipp II. Bezeichnet habe, aus einer Nebenlinie stammt. Sie ist also nicht eine direkte Enkelin von Olympias, sondern stammt aus einer Linie mit Philipp II. Und einer anderen Nebenfrau. Und jetzt kommt es also bei den Diadochenkriegen zu einer gleich doppelt außergewöhnlichen Schlacht. Denn erstens standen sich jetzt die Truppen zweier kriegsführender Frauen gegenüber. Auf der einen Seite Eurydikes Truppen und auf der anderen Seite die Truppen von Olympias. Und zweitens wurde das eine Schlacht, in der gar nicht gekämpft wurde. Denn Eurydikes Truppen sollen sich geweigert haben, gegen die Königinmutter in die Schlacht zu ziehen und sind angeblich kampflos zu Olympias übergelaufen. Und das, daran sieht man nochmal, welchen Einfluss und welche Achtung man bis zu diesem Zeitpunkt noch Olympias gegenüber hatte. Nach dieser Niederlage wurde Eurydikes Ehemann Arrhidaios erstochen, sprich Alexanders Halbbruder. Damit hatte man ihn aus dem Weg geräumt und Olympias soll Eurydikes eine Box geschickt haben, in der ein Strick, ein Schwert und eine Giftpflanze lagen. Die Aufforderung war damit deutlich, Eurydikes sollte Suizid begehen und sie sollte sich selbst aussuchen, mit welchem Mittel sie es tat. Damit waren also fürs Erste die KonkurrentInnen aus dem Weg geräumt. Olympias hatte sich an die Macht zurückgekämpft, aber sie hatte eben auch noch eine Rechnung mit Kassander und seiner Familie offen. Weil sie dessen Familie verdächtigte, ihren Sohn ermordet zu haben, ließ sie jetzt Kassanders Bruder und weitere Familienmitglieder hinrichten. Und nach dieser Säuberungsaktion schwor Kassander natürlich Rache. Olympias musste aus der Stadt fliehen und verschanzte sich in der Hafenstadt Pydna. An ihrer Seite hatte sie Alexanders Witwe, Roxane, und ihren Enkel, den gleichnamigen Alexander. Kassander verfolgte Olympias mit seinen Truppen nach Pydna und belagerte die Hafenstadt. Die Belagerung dauerte den Winter der Jahre 317 und 316 vor Christus und führte zu einer Hungersnot in der Stadt, bei der auch viele Menschen starben, und an eine Verteidigung der Stadt war natürlich kaum noch zu denken. Die Situation wurde so schwerwiegend, dass Olympias sich schließlich ergab. Sie durfte keine Verteidigungsrede vor dem makedonischen Volk halten. Stattdessen beauftragte Kassander einen Trupp von 200 Mann, Olympias zu ermorden. Wie genau das aussehen sollte, weiß ich auch nicht, kann ich mir auch schlecht vorstellen. Aber ähnlich wie die Truppen aus Achtung vor Olympias schon einmal zu ihr übergelaufen waren, traute sich aus dieser Gruppe jetzt niemand, Olympias zu ermorden. Und deshalb gab Kassander den Mordauftrag schließlich an die Angehörigen von denjenigen, die in Olympias Säuberungsaktionen getötet worden waren. Also sprich auch an seine eigenen Familienmitglieder. Die Chronisten wissen über dieses letzte Kapitel in Olympias Leben noch zu berichten, dass sie mutig und stolz ihrem Tod ins Auge sah. Sie bat nicht um Gnade, sie zeigte aber offenbar auch keine Reue für ihre Handlungen. Olympias starb 316 vor Christus. Und als letzten Akt der Feindschaft soll Kassander noch dafür gesorgt haben, dass sie kein offizielles Grab bekam, sondern anonym verscharrt wurde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Olympias ist für mich definitiv eine widersprüchliche Figur. Daran, dass sie Macht und Einfluss für ihren Sohn wünschte und sich selbst auch zutraute, Regentin zu sein, kann man erstmal nichts Falsches finden. Aber dass sie dafür über Leichen ging, das ist natürlich abzulehnen und abscheulich. Gleichzeitig nutzte sie damit auch Taktiken, wie sie männliche Herrscher unentwegt nutzten. Also wenn man ihr dieses Verhalten mehr ankreidet als ihren männlichen Zeitgenossen, dann ist das ein Doppelstandard. Also wenn, dann müssen wir schon beide gleichermaßen dafür verurteilen. Dass sie aber schon von den antiken männlichen Chronisten als intrigante und ruchlose Hexe dargestellt worden ist, das hat ihrem Image natürlich nicht geholfen. Ich will damit ihre Morde und ihr politisch intrigantes Verhalten überhaupt nicht kleinreden oder verharmlosen. Ich glaube nur, dass man einfach klar machen muss, dass sie sich damit eben in die Riege ihrer männlichen Zeitgenossen einreiht. Und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich für heute. Das war's mit der heutigen Folge. Ich sage wie immer vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr meine Arbeit mit Herstory unterstützen möchtet, könnt ihr das mit einer Einmalspende via PayPal oder mit einem kleinen Abo auf Steady tun. Wenn ihr Gedanken zur heutigen Episode habt, schickt sie mir gern per E-Mail über feedback@herstorypod.de oder meldet euch via Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.